Mitternacht. Ach, oft schon hab ich halb begehrt des Todes Frieden. John Keats. Marisa, sagte Lord Asriel, wach auf, wir landen. Der Intentionsgleiter näherte sich von Süden der Basaltfestung, über der ein stürmischer Morgen dämmerte. Wie betäubt vor Kummer schlug Mrs. Carter die Augen auf. Sie hatte nicht geschlafen. Über dem Landeplatz schwebte der Engel Xaphania. Dann, als der Gleiter auf die Welle zuhielt, stieg der Engel flügelschlagend zum Turm auf. Sobald der Gleiter gelandet war, sprang Lord Asriel hinaus und begab sich zu König Ogunwe im westlichen Wachturm. Mrs. Carter schien er vergessen zu haben. Auch die Mechaniker, die sofort herbeieilten und sich um das Fahrzeug kümmerten, beachteten die Frau nicht. Niemand befragte sie wegen des Gleiters, den sie gestohlen und dann verloren hatte. Man hätte meinen können, Mrs. Carter sei auf einmal unsichtbar geworden. Traurig stieg sie zu dem Zimmer im Diamantturm hinauf. Dort erbot sich Lord Asriels Bursche, ihr Kaffee und etwas zu essen zu besorgen. »Bringen Sie, was Sie wollen.« »Danke«, sagte sie. Und als der Mann schon gehen wollte, fügte sie hinzu, »Ach, übrigens, Lord Asriels Aletiometrist, ein gewisser Basilides?« »Genau. Ob er auf einen Augenblick heraufkommen kann?« »Er sitzt über seinen Büchern, gnädige Frau. Ich werde ihn bitten zu kommen, sobald er Zeit hat.« Mrs. Carter wusch sich und zog ihre letzte saubere Bluse an. Der Wind, der an den Fenstern rüttelte, und der graue Morgen ließen sie frösteln, obwohl in dem eisernen Ofen ein Feuer brannte. Sie legte einige Kohlen nach, um sich aufzuwärmen, doch zu tief saß ihr die Kälte in den Knochen. 10 Minuten später klopfte es. Der Aletiometrist, ein bleicher Mann mit dunklen Ringen unter den Augen und einem Dämon in Gestalt einer Nachtigall auf der Schulter, trat ein und verbeugte sich knapp. Einen Augenblick später kehrte der Bursche mit einem Tablett mit Brot, Käse und Kaffee zurück. »Danke, dass Sie gekommen sind, Mr. Basilides«, begrüßte ihn Mrs. Carter. »Darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten?« »Einen Schluck Kaffee, danke.« »Sie sind sicher über alles genau im Bilde«, fuhr Mrs. Carter fort, sobald sie ihm eingeschenkt hatte. »Deshalb sagen Sie mir bitte, ob meine Tochter noch lebt.« Basilides zögerte. Der goldene Affe umklammerte Mrs. Carters Arm. »Sie lebt«, erwiderte der Aletiometrist vorsichtig. »Aber...«
»Ja?«
»Bitte, so reden Sie doch weiter.«
»Ihre Tochter befindet sich in der Welt der Toten. Ich verstand zuerst nicht, was das Aletiometer meinte, so abwegig erschien mir die Antwort. Doch mittlerweile besteht kein Zweifel mehr. Das Mädchen und der Junge haben sich in die Welt der Toten begeben und ein Fenster geöffnet, durch das die Geister diese Welt verlassen können. Sobald die Toten nach draußen gelangen, lösen sie sich auf, wie ihre Dämonen es bei ihrem Tod getan haben, und ein solches Ende erscheint ihnen als höchstes Glück. Laut dem Aletiometer hat das Mädchen aufgrund einer Prophezeiung so gehandelt, der zufolge der Tod einst aufgehoben würde. Dies zu vollbringen hielt Lyra für ihre Aufgabe. Jetzt führt also ein Weg aus der Welt der Toten.«
Mrs. Carter schnürte es die Kehle zu. Sie wandte sich ab und trat ans Fenster, um ihre Gefühle zu verbergen.
»Und wird Lyra lebend aus dieser Welt herauskommen?« fragte sie schließlich. »Nein, ich weiß, Sie können nicht in die Zukunft sehen. Ist Lyra denn... Wie geht es ihr? Hat sie... Sie leidet tiefste Seelennot und hat Angst. Doch befindet sie sich in der Gesellschaft des Jungen und der beiden gallivespischen Spione.
Und die Bombe?
Die Bombe hat ihr nichts anhaben können.«
Auf einmal überkam Mrs. Carter tiefe Erschöpfung. Sie wollte sich nur noch hinlegen und monatelang, jahrelang schlafen.
Draußen schlug und ratterte das Fahnenseil im Wind und über den Wellen kreisten mit heiseren Rufen Krähen. Mrs. Carter drehte sich zu dem Allidiometristen um. »Ich danke Ihnen. Sie haben mir sehr geholfen. Geben Sie mir bitte Bescheid, sobald Sie mehr erfahren haben, zum Beispiel, wo Lyra ist und was sie tut.«
Der Mann verbeugte sich und zog sich zurück. Mrs. Carter legte sich auf das Feldbett. Doch so sehr sie sich auch bemühte, sie konnte nicht einschlafen. »Für was haltet ihr das, König?« fragte Lord Asriel. Er spähte durch das Fernrohr nach Westen auf einen kleinen Fleck am Himmel. Der Fleck sah aus wie ein eine Handbreit über dem Horizont in der Luft hängender, von einer Wolke bedeckter Berg. Der Berg war weit weg, so weit, dass er nicht größer als ein Daumennagel am Ende eines ausgestreckten Armes erschien. Er zeigte sich jedoch erst seit kurzem am Himmel. Vollkommen bewegungslos hing er dort. Das Fernrohr holte ihn zwar näher heran, doch ließ sich damit nicht viel mehr erkennen. Eine Wolke sieht immer wie eine Wolke aus, egal wie sehr man sie vergrößert.
»Für den Wolkenberg?« erwiderte Ogunwe. »Oder den, wie nennen Sie ihn gleich, den Streitwagen, an dessen Zügeln der Regent steht. Er weiß sich gut zu verbergen, dieser Metatron. Von ihm ist in den apokryphen Schriften die Rede. Er war einst ein Mensch, genannt Enoch, der Sohn des Jared, 6 Generationen nach Adam. Jetzt regiert Metatron das Reich des Allmächtigen, und wenn der am Schwefelsee aufgegriffene Engel recht hatte, der Engel, der als Spion in den Wolkenberg eindrang, will er noch viel mehr. Der Regent will nach seinem Sieg in der bevorstehenden Schlacht direkt in das Leben der Menschen eingreifen. Stellt euch das vor, Ogunwe. Eine ständige Inquisition, schlimmer als alles, was das geistliche Disziplinargericht je ausgebrütet hat, mit Spitzeln und Verrätern in allen Welten und unter der persönlichen Leitung jenes Geistes, der diesen Berg in der Luft hält. Der alte Gott hatte wenigstens den Anstand, sich zurückzuziehen. Die Drecksarbeit, die Verbrennung der Ketzer und die Hinrichtung der Hexen überließ er seinen Priestern. Der neue Gott wird bei weitem furchtbarer sein. »Und als erstes überfällt er unsere Republik«, ergänzte Ogunwe. »Aber seht, dort, ist das Rauch